Alle von denen. Barbara Schöneberger, Herbert Feuerstein, Bastian Pastewka und Bernhard Hoecker. Guten Abend, meine Damen und Herren. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Hier ist genial daneben. Und ich kann Ihnen sagen, wir werden eine richtig schöne, tolle, interessante Stunde zusammen verleben. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Frau Schöneberger, zum ersten Mal seit ihrem grandiosen musikalischen Erfolg wieder dabei. Singst du heute was für uns?
Nein, nein, nein.
Oh. Schade.
Das sollen wirklich ganz besondere Momente
sein. Wie fängst du auf der Bühne an? Was ist dein Opening-Lied zum Beispiel?
Ich werde rausgetragen.
So ist schön.
Ja.
Wirst du reingetragen oder rausgetragen?
Reingetragen, ja, also raus auf die Bühne sozusagen.
Sehr gut, sehr gut. Wie lange dauert dein Programm?
Das Reintragen allein schon eine halbe Stunde, bis ich dann aufgestellt und postiert bin und so weiter.
Schauen
Sie
es an, ja. Du ziehst dich 86 Mal um, habe ich gelesen.
Richtig.
Ja?
Ich bin eine Mischung aus Shakira und...
Bernstelter.
Bernstelter. Wenn Sie Bernstelter noch nie live gesehen haben, gehen Sie zu Barbara.
Gehen Sie zu Barbara Schöneberger. Singst du auch Bernstelter-Songs?
Ja.
Mahatma Glück, Mahatma Pech,
Mahatma Gandhi.
Das ist gar nicht schlecht.
Das ist
ich
super.
Singe viel schlimmere Sachen.
Ja, ich habe drei Haare auf der Brust, ich bin ein Bär.
Ja.
Also ich jetzt.
Eines der wenigen Lieder, das ich nicht singe. Ja.
So, Herbert Feuerstein möchte anfangen.
Ja, ich werde sonst immer rausgetragen.
Und aber immer älter, ja.
Gut, dann ich hätte es fast vergessen. Ja.
Es geht los, meine Damen und Herren, es wird sehr interessant heute. Und wir beginnen mit einem Herrn aus Braunschweig. Er heißt Joshua Franz. Wohnt in Braunschweig, der Joshua. Der Franz.
Herr Balder.
Joshua Franz möchte wissen, was ist eine Reiselatte?
Das ist sowas wie eine Reisekrankheit. Bevor es morgens losgeht, ist man so aufgeregt.
Weiter.
Geht auf Toilette und dann ist weg.
Nee, ich hätte das gerne, ich hätte die Erklärung liebend gerne von Barbara zu Ende gehört. Also.
Manche Sachen muss man nicht aussprechen, die
doch.
Muss man der Fantasie des Zuhörers überlassen.
Ich habe keine Fantasie.
Eine Reiselatte ist eine Lasse, die zur Bemessung von Gegenständen dient und die kann reisen. Das heißt, sie ist beweglich. Es ist eine mobile Latte, die sozusagen sowohl vertikal als auch horizontal bewegbar ist.
Bei welchen Gelegenheiten?
Wasserstand.
Das dürfen Sie sich jetzt...
Bitte?
Beim Wasserstand.
Bei welchem Wasserstand?
Bei Hochwasser. Wenn es um den Wasserstand von Flüssen oder Kanälen gibt, da gibt es Latten, die sind fest installiert. Ja. Und es gibt welche, die macht man hin und weg, je nachdem, ob man es braucht oder
und
nicht.
Warum heißt es den Reiselatte?
Weil sie unterwegs ist, weil man sie mitnimmt und wegnimmt.
Bei Hochwasser?
Ja, weil die hat einen Rucksack auf. Ja. Interrail-Ticket und...
Komm, also Herbert möchte lösen, das finde ich auch gut.
Ja, ich löse das jetzt.
Ja.
Das ist etwas, was man bei Pferdekutschen hatte früher. Und während der Reise wurde die Reiselatte angebracht und während des Stillstands wurde die Bremslatte eingeschoben. Mhm. Und das ist also sowohl bei 2 als auch bei 4 und 6 Spännern üblich gewesen. Und ich weiß das, weil ich habe selber damit Europa durchreist.
Bist du noch gereist.
Ja.
Ja, da war ja noch mobil. Ja. Was sagen wir dazu, Herr Rucker?
Das ist falsch.
Das ist richtig.
Das ist vielleicht die einzige Latte, die es gibt, die auf Reisen gehen darf. Es gibt ja jetzt sehr neue EU-Sicherheitsrichtlinien. Und man darf
Schengen.
Nicht mit, man darf nicht, das Schengen-Abkommen, genau der richtige
nicht
Stichwort,
Barbara.
Nicht
jede Latte darf noch einreisen.
Richtig. So. Nicht jede Latte, zum Beispiel eine Latte, die aus Flüssigkeiten oder aus Zahnpasta besteht, die darf nicht reisen. Aber eine Latte, die man immer mit dabei haben darf, aus Holz zum Beispiel, die ist ungefährlich, sie darf nicht spitz sein. Das ist eine mobile Latte, die jeder mitnehmen darf. Und ins Flugzeug, die in einem Flugzeug beispielsweise auch.
Sehr gute Idee. Frage, warum?
Aus Sicherheitsgründen.
Nein, warum soll ich eine Latte dabei haben?
Na ja, wenn der warum nächste Obi-Baumarkt vielleicht doch im Süden von... Ich weiß es nicht genau.
Ich habe eine Idee. Ich bin bei der Leichtathletik. Es geht natürlich um den Hochsprung. Die Latte, die kann ja gerissen werden. Die Reiselatte ist eine Latte, die spontan, wenn sie merkt, dass der Springer sich leicht verschätzt hat, was die Höhe anbetrifft, kurz nach unten reisend, ist der Springer vorbei, reist sie wieder nach oben.
Ich habe noch eine andere Theorie. Das ist vielleicht das Haustier eines logopädisch trainierten Chinesen ist.
Eine Reiseratte?
Ja, nee, oder es ist einfach eine Reiseratte, aber er kann das zweite L.
Also dann würde ich vorschlagen, wenn Sie das richtig machen, dann macht der Chinese ja aus Reiselatte eine leise Ratte.
Deswegen sagte ich, nee, eigentlich sagte er eine leise Latte. Und er hat aber schon ein paar Stunden beim Logopäden, deswegen das erste R kriegt er schon hin.
Ja.
Reiselatte.
Weißt du?
In 2 Monaten kann er reisen. Reiseratte sagen.
Ich soll dir eine wahre Geschichte erzählen?
Ja, ja, bitte.
Eine logopädische Praxis in Köln, das ist kein Scherz, heißt ohne Quatsch Stimm und Truppi.
Aber wieso Truppi?
Weil die ganz
Tim und Struppi.
Nein,
Tim und Struppi.
Tim und Struppi habe ich verstanden, aber wieso nennen die sich Stimm und Truppi?
Wortspiel.
Und
die haben eine ganze große Truppe, die sich um die Leute kümmert.
Stimm und Truppi, Wortspiel.
Die haben einfach den Traum, die ersten Lauten.
Stimm und Truppi. Das haben wir damals auch gemacht bei uns. Da hieß es, Kentucky schreit Ficken.
Das natürlich. War
Stimm und Truppi, ja, ja, genau, ja, ja. Sehr gut, was?
Ich hätte einen Beitrag.
Ist mir wurscht. Wer ist wer?
Vielleicht ist es. Ist Herr Reise vielleicht ein Mensch gewesen?
Bitte?
Adam Reise oder
Adam
so?
Reise?
Ja.
Boah, ey, das ist
auch, also
dann lieber doch ruhiger.
Hatten Sie die Schiffsfahrt eben? Warst du nicht eben schon in der Schiffsfahrt?
Nein.
Hatten Sie, gut, dann bin ich in der, ganz kurz noch in der Schiffsfahrt, die Latte, wo die Köfferchen in den Schiffsbug reingetragen werden von den Matrosen.
Das ist der Steg, ne?
Ja, ja.
Der ist aber breiter als eine Latte.
Fachkreise genannt Reiselatte.
Ja, also Reisesteg, Frau von Sinn, eine Reiselatte.
Was hältst du denn vom Flugzeug?
Vom Flugzeug?
Ja.
An sich eine ganze Menge.
Denn man spricht ja auch vor allem beim Segeln oft von der Latte, ne, als Teil des Flugzeugs. Und ich glaube, das ist es genau.
Beim Segeln auch. Ist die Latte ein Teil des Flugzeugs? Jetzt hilf mir aber bitte.
Segel, gut, bei manchen Formen ja, von Segeln, weiß. Aber... sag, dass ich recht habe, dann mache ich weiter, sonst hat es gar keinen Sinn. Ich habe
also Lust, wie jetzt? Mit was recht?
Mit dem Flugzeug.
Flugzeug ist gut.
Oh.
Ja. Und die Reiselatte ist ein, wenn ich nur verdammt
die Latte,
wüsste,
wo der Vorhang dran
nein,
der immer verschoben wird von der Economy zu Business. Und einmal denkst du, du sitzt heute richtig und wumm, schon schieben sie den Vorhang vor dich auf den Ziel.
Ja. Mit der Latte
in der Economy nicht sehen, dass du auch noch irgendwie was Leckeres zu essen bekommst.
Ja, nein, das funktioniert. Das spricht man ja auch Steuerknüppel, ne?
Ja. Das ist Steuerknüppel.
Ja. Ja.
Ja.
Und das ist eine bestimmte Art des Steuerknüppels im Flugzeug.
Nein, ist der Flugzeug, um den Steuerknüppel zu fixieren.
Nein, der Steuerknüppel heißt Steuerknüppel.
Ja, es ist das, um den zu fixieren. Autopilot.
Das ist Autopilot.
Also, es ist die Latte,
nein, anders.
Es also ist die Latte in einer Anzeige im Flugzeug, zum Beispiel die Benzinanzeige. Da geht ja auch so eine Latte
nein,
hin und her. Ich kann nicht mehr lange reisen, sonst stürze ich ab.
Das nennt sich Zeiger, deswegen heißt es ja Anzeige. Wenn es eine Latte wäre, würde es ja Anlatte heißen.
Das ist im Prinzip richtig.
Ist das für die Stewardessen, für die ganze Situation?
Eine Latte für die Stewardessen? Jetzt sollen Sie mal kommen.
Ist das einfach eine Vorrichtung, um die ganzen kleinen Wägelchen zu fixieren?
Nein, es ist im Flugzeug. Es ist eine bestimmte Klappenstellung.
Keine Klappenstellung.
Flügelstellung? Also ich meine hinten, Heck.
Bitte?
Heck.
Dieter Thomas.
Do not step outside this area. Steht doch da immer, wenn man rauskommt.
Du kennst es doch, du hast so Flugangst.
Ich hab so Flugangst, ich hab mich daran festgeklammert.
Du weißt endlich, wie das Teil heißt, was ich dem
nicht umbringe. Nein, das ist so eine Latte, die haben sie dabei, die haben sie im Flugzeug mit dabei, wenn sie merken, das ist eine alte Geschichte, dass die hinteren Räder nicht ausklappen, obwohl man gerade landen will, das Flugzeug ist voll. Dann haben die so eine Latte mit so zwei Rädern dran, gehen unten in das Gepäckfach, machen das unten auf, dann kannst du schon sehen, dann macht einer... Die alte Geschichte.
Mensch, zu nah sind wir dran.
Es ist einfach ein Getränk auf dem Weg nach Mallorca.
Es ist
Latte Macchiato, ja, und Reiselatte.
Oh, natürlich.
Es ist ein Teil des Flugzeuges.
Richtig,
Pilot.
Ja. Reicht denn das nicht?
Nein.
Also, wir sind immer bei einem Großflugzeug.
Aber man braucht...
Wir sind beim Segelflugzeug, bei einem großen, kleinen Segelflugzeug.
Aber nicht.
Wir sind bei einem
Passagierflugzeug.
Wir sind
unter
bei
einem
beim
Flugzeug.
Beim Hubschrauber.
Wie wär's denn,
beim Hubschrauber.
Wie wär's denn, wenn die Reiselatte, eine Latte ist, die irgendwo hingeräumt wird, um die Reise zu stabilisieren, das, was transportiert wird. Zum Beispiel wird damit von innen, da wird die Tür zugemacht, dann wird von innen so ein Riegel vorgeschoben.
Damit von außen keiner reinkommt.
Freunde,
ist es genau der Griff, der sagt, all doors in flight.
Alles falsch, die Werbung naht, ich sage es euch. Das ist ein Fachbegriff aus der Fliegereiabteilung, Propeller. Flugzeuge.
Ach, natürlich!
Ja, natürlich, jetzt wo ich
mein
sage,
Gott, ja.
Bei Propellerflugzeugen kann die Winkelstellung der Propeller
Anstellwinkel des Propellers.
Zu spät. Normalerweise wird eine möglichst flache Winkelstellung gewählt. Folge, der Luftwiderstand verringert sich, was wiederum den Spritverbrauch senkt.
Ach, ich hasse mich!
Ja.
Das ist ja gewusst. Das will man doch wissen. Ach, nein, das will ich nicht.
Moment, Thomas.
Ich bin noch nicht fertig.
Ich bin ja nicht fertig.
Also in den Anfängen der Fliegerei waren ja die Propeller aus Holzlatten, das wissen wir ja alle.
Holz, habe ich doch gesagt.
Und aus dieser Zeit stammt die heute noch gängige Bezeichnung für die flache Winkelstellung, wenn die Maschine in der Luft, also auf Reisen ist, daher Reiselatte. Propellerflugzeuge, Joshua Franz aus Braunschweig, 500 Euro für Sie. Wir sind gleich wieder da. Wir machen mal weiter. Herrn Feuerstein geht's wieder gut, Frau Wendlin hat ihn gehegt, gepflegt, finde ich alles sehr hübsch. Wir gehen nach Leipzig, dort wohnt Lutz Bolduan und Lutz Bolduan hat eine sehr interessante Frage, kurz und schmerzlos, er möchte wissen, was ist ein Schneehöschen?
Au! Ein Schneehöschen?
Oh, das ist eine Windhose, nur wenn es kälter ist.
Ein Schneehöschen Nein. ist doch bestimmt ein Tier, ne? Ein Tier, ein Schmetterling, Kaninchen,
Biene.
Eine Biene.
Was ist ein Schneehöschen?
Ein Schneehöschen, wie süß. Oder Hummeln machen das, bevor es kalt wird.
Nein, die haben immer noch so ein Höschen aus Blütenstaub.
Ja, genau. Die weißen Bruckner Skianzüge, die diese russischen Prostituierten immer.
Aber das ist ein süßes. Aber das ist ein Schneehöschen, Lämmchen. Das ist eine süße Idee.
Prostituierte.
Schneehöschen ist bei Hummeln, wenn die so ganz voll mit Pollen sind am Popo.
Und gelber Schnee. Den willst du nicht an der Hose.
Wenn der Hund rein. Reingepisst hat.
Was ist ein Schneehöschen?
Das Schneehöschen ist die Unterhose von Väterchen Frost.
Aber da war ja gerade schon die richtige Antwort. Es gibt Windhosen. Also gibt es auch Schneehosen. Aber ein Schneehöschen ist ein meteorologischer Effekt von einer Schneehose, die aber nicht besonders gefährlich durch die Winde wirbelt, sondern als Höschen irgendwo verreckt zwischen Zaun und Haus.
Zwischen Zaun und Latte.
Ja. Das heißt, ist es denn ein meteorologisches Phänomen, Herr Bayer?
In keinster Weise, Frau Bayer.
Ist es denn ein Tier?
Natürlich.
Es ist ein Tier?
Natürlich.
Ein Schneehöschen.
Was ist denn das für ein Tier?
Dubi.
Ein Schwein.
Ist das eine kleine Wieselart, ein Frettchenart, ein Schneehöschen?
Es ist ein Insekt.
Es muss ja was am Polar sein. Es muss ja was sein, was sich tarnt im Schnee. Ja. Ist es ein kleiner Fuchs?
Aber der Herr kommt aus Leipzig, die wissen das alle nicht da. Da musst du nicht. Das kann auch grundsätzlich was komplett anderes sein.
Der macht sich gerade große Freude.
Ja, pass auf, ein Schneehöschen ist ein kleines Raubtier, was so benannt wird, weil es nur untenrum weiß ist, also so höschentechnisch. Und es läuft aber auf zwei Beinen durch den Schnee.
Du je, wie die Playmates im Playboy, die haben auch immer so weiße Höschenabdrücke.
Sag mal, bist du im Moment etwas durchsexualisiert?
Ich dachte, es fällt nicht auf.
Weißt du, es läuft auf zwei Pfötchen, weil obenrum ist es braun.
Natürlich.
Und im Schnee läuft es auf zwei Pfötchen, damit nur das weiße Höschen der Popo hochstarkt.
Können wir ein bisschen Musik haben?
Mir reicht an sich nur das Tier. Ich will weder wissen, wie es aussieht.
Ein Bär.
Was für ein Tier ist das? Schneehöschen?
Ein Schmetterling.
Fisch. Bitte?
Ein Reh. Ein kleines Fisch. Reh. Ein lustiges
ein
kleines
Fisch.
Reh.
Ein Insekt. Ein was?
Fisch.
Fisch.
Eine kleine Fisch. Spinne. Ein Insekt.
Und Katzenmaus.
Ich könnte irgendeine Antwort kriegen vielleicht. Schlange.
Wenn ich nicht sage, ist alles falsch. Bitte?
Ein Vogel.
Richtige Antwort, nicht alles Geld.
Ein Vogel.
Ja, Bayer.
Ja, genau. Ja.
Ein Kolibri. Ach. Der im südamerikanischen Hochgebirge lebt, dort wird es empfindlich kalt. Und um die nackten, stark durchbluteten Beinchen bei Minusgraden zu schützen, hat die Natur diesem Kolibri weiße Federpuscheln am Unterbauch wachsen lassen. Und wenn er sitzt, dann sieht es so aus, als hätte er ein schneeweißes Höschen an.
Und man hätte ihn auch Blaubärtchen nennen können.
Ja. Hätte man.
Aber wenn die Hyäne kommt, ist zu spät.
Ich möchte nur sagen, dass der Vogel in Wirklichkeit etwas kleiner ist. Auf diesem Foto. Das ist ein Schneehöschen und ich muss leider sagen, Lutz aus Leipzig, es tut mir leid.
Aber wie heißt das dann auf Spanisch?
Schneehöschen?
Ja.
Garofa mit
Boyzafa. Die Liebe.
Ich weiß nicht, was heißt denn Schnee auf Spanisch?
Nieve.
Ich glaube, es gibt kein...
Nieve. Und Höschen?
Es gibt kein spanisches Wort für Schnee.
Slip der Nieve.
Pantalone.
Pantalone der Nieve.
Pantalone der Leve.
Schneehöschen.
Ja.
Schneehöschen ist aber süß.
Aber da sehen wir, wie kompliziert wir denken. Wir sagen einfach nur ein Vogel und es stimmt.
Ja, natürlich.
Ist das nicht aufregend?
Wie kompliziert ihr denn?
Wir sind so völlig eingebaut.
Aber es kam ja alles andere. Es kam ja Fisch, Bär, Insekt, alles mögliche. Ihr habt ja fast alles durchgehabt.
Ja.
Aber dann kam...
Die Fauna auf dieser Erde ist etwas komplexer als das, was wir gesagt haben.
Wer ist komplexer?
Die Fauna.
Die Fauna.
Das Gegenteil der Flora.
Ich weiß.
Jetzt aber weiter.
Herr Balder, Sie lügen. Sie wissen nicht.
Ertappt. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein paar Fragen zu Hause haben und sagen sich, die möchte ich gerne loswerden, die brauche ich nicht mehr, dann schicken Sie uns die bitte. Wir würden uns sehr freuen. Genial daneben, 50616 Köln. Sie können auch anrufen 01378 10 1120 oder zum Beispiel eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Übrigens, meine Damen und Herren, was machen Sie eigentlich nächste Woche Freitag? Da ist, glaube ich, der 2. November. Wenn Sie nichts vorhaben, Herr Pastewka ist dort im Fernsehen zu sehen. Mit einer eigenen Serie zum ersten Mal. Also in diesem Jahr jetzt.
In diesem Jahr zum ersten Mal, ja.
Und heißt nach wie vor Pastewka.
Aus Sicherheitsgründen heißt sie Pastewka, ja. Wenn ich sie im Programm finde, genau.
Natürlich. Aber die erste Folge heißt Schneehöschen.
Ja, das ist die Idee, ganz genau.
Geht jetzt los am Freitag, wann, welche Uhrzeit?
21:15 und dann 9 Freitage, also bis zum Jahresende sogar, bis nach Weihnachten laufen.
Hervorragend. Ich kann sie nur empfehlen und wir werden uns das alle anschauen und dann in der nächsten Genial daneben werden wir das mal besprechen.
Oder?
Wir nehmen es mal durch. So, gut, meine Damen und Herren, Liane Fassel wohnt in Kirchen, das liegt in Rheinland-Pfalz, hat sich gesagt, was soll ich in Fassel, ich gehe einfach mal nach Hürth. Heute Abend ist sie hier. Liane, wo finden wir sie denn hier im weiten Rund? Ah, dort, auf der Treppe. Wie schön. Liane, ich drücke Ihnen alle Daumen und Liane möchte wissen, was ist der sogenannte Käseschneider-Effekt?
Der Käseschneider-Effekt.
Dass der Käseschneider sich verbiegt. Und zwar, der Käseschneider ist ja so ein, wie so ein Hobel sieht der aus. Er heißt ja auch eigentlich Käsehobel. Ja. Ist der Käseschneider falsch?
Jetzt merkst du gerade das.
Ich habe eine andere. Okay, Entschuldigung, mach weiter.
Ich bin jetzt doch, der Käseschneider ist ja ein Draht.
Ist er?
Ja, und zwar ist das ein Bügel, sieht aus wie eine Säge. Und dazwischen ist ein dünner Draht, mit dem man Käse schneidet. Der Käseschneider-Effekt ist einfach, wenn man sehr ungeschickt mit den Fingern hantiert, währenddem man, und hat dann so ganz komische Streifen, die man keinem erklären kann und die dann so bis auf die Knochen gehen, wenn man so macht, dann schlackert's.
Nee, ist klar.
Hella.
Ja, ich hatte noch eine andere Theorie. Also wenn ich jetzt Käse schneide mit einem Messer, dann wird dieses Messer so ja fast stumpf, weil durch die Ablösung des Käses wird es immer schwieriger.
In der Schneide vorne ist es dann so...
Ja, es wird die Schneide selber ist...
Schmodderig.
Ja, also sie geht einfach danach nicht mehr so... Beim ersten Mal geht sie noch gut durch und sie geht immer schwieriger durch, je mehr man schneidet.
Beim ersten Mal geht es immer gut durch. Und dann
Mal ging es noch gut.
Natürlich, genau.
Ich weiß.
Jetzt aber hier, Herbert, komm.
Der Käseschneider-Effekt ist Teil eines Flugzeugs. Und zwar... Wenn die Reiselatte sich im Flug dreht...
Ja, ne, und man hält den Daumen dafür.
Ist das praktisch wie... wenn man durch Käse schneidet.
Wenn man Tête de Moine schneidet.
Und das ist der Käseschneider-Effekt.
Ist das dein Ernst?
Auch.
Nein, Geologie. Es handelt sich dabei entweder um einen Gletscher oder um Lava, die sich nach vorne schiebt auf einen Abhang zu. Und wie ein in Scheiben geschnittener Käse werden sich einzelne Schichten dieser Erde so abspalten nach unten und so. Und das sieht aus wie Käse geschnitten. Der sogenannte Käseschneider-Effekt.
Wo findet man denn diese Schichten?
Auf der Erde. Im Gletscherbereich. Am Ende eines Gletschers.
Europa? Asien?
Das kommt ganz eher im nördlichen Bereich. Deshalb würde ich sagen, sowohl Europa als auch Asien.
Warum eigentlich?
Weil es um den Äquator herum, was jetzt Gletscheransammlungen auf Meereshöhe angeht, äußerst schlecht gestaltet ist.
Andere Frage. Wie kommen Sie aus der Nummer wieder raus?
Indem ich sage, der Käseschneide-Effekt ist dieses darf's ein bisschen mehr sein Effekt. Und zwar gehe ich jetzt mal von aus, die die Fachverkäuferin, und die hat ja eine Käseschneidemaschine. So, und dann hast du dieses Stück, große Stück Käse. Wuppeta, wuppeta, wuppeta.
Was ist das für Geräusch?
Das ist das Wuppertageräusch, ich schneide Käse.
Es fällt dir erst das vordere Teil der Scheibe und dann das hintere Teil.
Genau.
Und das ist eben Wuppertal.
Wuppertal, Wuppertal, Wuppertal.
Klingt wie Wuppertal.
Ja, ja. Ich habe aber nicht Wuppertal gesagt, sondern Wuppertal, Wuppertal, Wuppertal.
Sie können aber Wuppertal sagen.
Pass auf, der Effekt
Wuppertal, Wuppertal, Wuppertal.
Das ist der Wuppertal-Effekt.
Der Effekt ist jetzt, dass die Verkäuferin so viel Spaß an der Aktion bekommt, dass sie eine Scheibe mehr macht grundsätzlich und dann sagt sie, darf es ein bisschen mehr sein, weil es eben nicht 100 Gramm geworden sind, sondern 110, 120. Also der Käseschneider-Effekt ist ein Effekt aus der Psychologie.
Dann man gibt's mehr, aber, als man will.
Ja, ja, da gibt es aber auch den Wurstschneider-Effekt.
Ja.
Und den Schinkenschneider-Effekt.
Das ist alles derselbe
Schinken
Effekt.
Schinken wäre ja Wurst in dem Fall. Ja. Alter Mann.
Nein.
Ich glaube, jetzt habe ich es.
Ja.
Der Käseschneider-Effekt ist benannt...
Käseschneider-Effekt.
Schneider.
Ach,
ja.
Schneider.
Der Käseschneider-Effekt ist benannt nach Hans-Martin Käseschneider, den Erfinder des Effekts.
Das ist gut.
Käseschneider. Nee, ist klar. War,
ist Käseschneider, auch
ist Käseschneider ein Eigenname und sind wir in der Automobilindustrie?
Warum sollen wir in der Automobilindustrie?
Das erzähle ich Ihnen, wenn Sie mir sagen, ob Käseschneider ein Eigenname ist.
Ich möchte es gern vorher wissen, dann sage ich Ihnen, ob Käseschneider ein Eigenname ist.
So kenne ich Sie.
Nein, so geht das nicht.
Das haben wir anders besprochen. Jetzt. Das haben wir anders besprochen. Es gibt Leute, die Käse so scheiße schneiden wie ich, nämlich gar keine Zeit haben, überhaupt nicht drüber nachdenken, wie sie das machen, schief schneiden. Ja. Ich zum Beispiel kann überhaupt kein Brot schneiden, dass es wirklich regelmäßig wird.
Warum nicht?
Ich weiß es nicht. Ich habe es einfach nie gelernt. Ich weiß es nicht.
Weil du eine schlechte Hausfrau bist. Meine Großmutter väterlicherseits, Gott hab sie selig, sagte immer, eine gute Hausfrau kannst du daran erkennen, wie regelmäßig sie aus dem Arm Brot schneiden.
Aus dem Arm?
Ja, früher gab es noch keine.
Aus dem Arm? Früher gab es noch keine Brote.
Nein, aus dem Arm. Nein, sie hatte ja den Leib, sie hatte den Leibbrot, den Leibbrot im Arm und hat die Scheiben so geschnitten.
Und daher kommt es, entweder schneidet man den Käse also entweder falsch, sprich schief, sodass ein gewisses Muster daraus hervortritt, was man dann als Effekt irgendwie innerhalb dieser Lösung klammert. Oder aber man geht mit dem Käseschneider, den du einstiegst, meinst, in einen Leibkäse rein und höhlt den so aus, dass so eine Art Hufeisen übrig bleibt.
Genau.
Oder als allerletztes, mancher Käse ist in lustigen roten Papier-Zellophan-Geschichten eingewickelt, dass man sozusagen das immer außen abmacht, weil dann kann man den Rest mitessen, was nie klappt. Weil wenn immer man daran zieht, zerschneidet man den Käse für sich in mehrere Teile und dann bin ich voll aufgeregt und sauer.
Ja. Oder?
Genau.
Ja. Soll ich dir jetzt schon sagen, dann machst du das wieder.
Du weißt die Nummer, ne?
Du weißt es. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der Käseschneider-Effekt das, was die Schweizer machen, damit die Löcher im Emmentaler
nicht aufwund sind.
Entstehen auch nicht, ne?
Aber jetzt habe ich mal noch eine Frage.
Er hat aber nicht eine Antwort.
Das ist Herr ein Eigenname. Herr Hohegarten, hatten Sie eben gesagt, ein Käseschneider ist auch gerne mal ein Draht, also nur ein Draht
ein
zwischen zwei
großen Dinger.
Damit genau das ist der das Effekt vielleicht, dass der Draht irgendwann ausleiert oder sich aus dem Mechanismus raus.
Kannst du das passende Geräusch dazu bitte machen?
Also Käseschneider-Effekt, wenn man dazu diesen Käse, es gibt ja verschiedene Käseschneider. Eben. Es gibt ja auch den Käseschneider, der so ist, mit Löchern drin. Und dann gibt es den mit dem Draht.
Genau,
bleiben wir mal bei dem mit dem Draht.
Genau.
Ja, den nehmen wir jetzt mal als Vorbild.
Was dann ist dann das eventuell ein Effekt bei Strommasten, bei der Spannung von Stromleitungen.
Was passiert da?
Dass wenn da zu viel Schnee zum Beispiel drüber geht oder Regen,
hängt es durch.
Ja, dass es dann zum Beispiel durchhängt und die müssen das nachziehen.
Muss man denn den Käseschneider auch nachziehen?
Das weiß ich eben nicht.
Kann es denn sein, dass es ist, wenn man sozusagen, also dieses Ding so auf den Käse draufdrückt, dann wölbt sich das ja erst wie so ein Dach über den Käse und dann gleitet der durch die etwas härtere Schicht in das etwas weichere. Boah, jetzt. Macht die ein bisschen geiler und stimmt.
Der Käseschneider-Effekt.
Und dann sozusagen geht es aber durch wie durch sozusagen Butter. Und das ist dieses Wölben und dann durch. Das
wenn ich Käseschneider-Effekt höre, dann denke ich an zwei sich liebende Menschen, die sich an der Hand haltend über eine schneeverwehte Wiese tollend einen Hügel hinunterkämpfen, leider vergessen, dass dort unten ein Zaun quergespannt ist.
Der Käseschneider-Effekt ist genau das, was Barbara gesagt hat. Der Käseschneider darf nämlich einfach nicht irgendwie so in den Käse getrieben werden, also in den Leibkäse, wo zum Beispiel noch ein Firmenname draufsteht, sondern ich muss den Käseschneider so ansetzen, dass der die jeweiligen Stücke kauft, immer noch das Etikett erkennt oder sowas. Also nicht so halbe Worte habe wie Irrdammer oder nee.
Nee, oder weißt du, was auch noch sein kann?
Irrdammer.
Dass wenn man Irrdammer etwas schneidet, dass das Etikett sich ja ein Stück weit auch in die Käsehaut sozusagen mit hinein versenkt.
Ja.
Und dass dieses Absenken der Haut und Vermischung sozusagen mit der Rinde und dem darunterliegenden Käse, das ist die ganz unangenehme,
der ganz unangenehme Käse.
Wenn ich bei meiner Assoziation mit Drähten oder mit etwas, was gespannt ist,
was
zwischen zwei Punkten bleibe, dann gehe ich mal kurz zu Musikinstrumenten, Cello,
Flöte,
Bassgeige, Geigen. Ist das ein Effekt, dass man Geräte nachstimmen muss?
In der
also
Musik,
die Seiten nachziehen
also wir wären im weitesten Sinne in der Musik.
Ja.
Das ist völlig verkehrt.
So, ich glaube, es geht um das Zerschneiden eines irgendwas befindlichen
Der Käseschneider kann nämlich noch etwas sehr Besonderes. Die Leute, die das richtig gut können, können den Käse tatsächlich mit diesem Käseschneider in zwei gleiche Hälften zerschneiden.
So mit Augenmaß?
Ja, und das frage ich mich mal, wie machen die das?
Ich auch.
Ist da irgendwas auf dem Etikett drauf?
Aber ich muss
wissen Sie vielleicht? Ich frage Sie einfach. Obwohl,
ich muss dir ganz ehrlich etwas sagen. Ja. Das interessiert mich auch nicht.
Herr Bader, sind wir vielleicht in der Physiotherapie? Sind wir in der Physiotherapie? Also ist der Käseschneider-Effekt etwas, wo Menschen etwas trainieren, um bestimmte Muskelpartien zu regenerieren und etwas tun müssen, wie bei einem, wenn man einen Käse durchschneidet.
Ihr seid meilenweit entfernt.
In der Pathologie. Ist das verwandt mit dem Eierschneider-Effekt?
Vielleicht.
Wie ist denn der?
Der Eierschneider-Effekt ist nicht ein Draht, sondern mehrere Drähte.
Heißt jetzt was?
Ja, wenn das miteinander verwandt ist, dann würde das eine das andere ausschließen, weil es ja nicht dasselbe ist. Somit bräuchte ich mich über den Eierschneider-Effekt.
So. Ich sag's euch.
Ein Versuch noch? Nein,
nicht. Ein Versuch noch, komm. Ein Versuch.
Mach einfach die richtige Lösung, so wie ihr.
Ja. In der Pack. Ich sag's nicht mehr.
Ein Versuch noch.
Okay, in der Pathologie, wenn eine Leiche geöffnet wird und man benutzt dazu einen Käseschneider.
Wie bei CSI Miami.
Für die Leber zum Beispiel.
Ja, nein, es ist ein Effekt einfach, wenn das Öffnungsinstrument zu leicht in die Leiche gleitet, als wäre es Käse.
Aber finde ich das sehr gut, zum Beispiel bei einer Computertomographie, wo alles so in Scheiben aufgeteilt wird am Computer.
Oh, jetzt Schluss. Okay.
Nein, aber ich finde die Idee gut. Man trägt etwas. Eis! Wenn man Eis auf einen Draht legt, dann führt es dazu, dass das Eigengewicht des
Eis... Ich sag's jetzt!
Nach Schokolade schmeckt.
So. Ich sag's jetzt. Ich möchte Liane vorher einfach mal fragen, was machen Sie beruflich? Sind Sie Krankenschwester oder nein? Gut.
Astronautin.
Also.
Pathologin.
Es wird jetzt schmerzhaft, ich sag's euch gleich. Der Käseschneider-Effekt kann nach einem Piercing auftreten. Relativ häufig widerfährt das zum Beispiel dem besten Stück des Mannes. Ich erkläre hinterher, was das ist, Herr Wolke. Wenn es zum Beispiel bei dem besten Stück des Mannes nach einem frischen Piercing zu einer Erektion kommt, das kann passieren, dann passt dieses ringförmig...
Das erkläre ich Ihnen dann gleich. Ja,
es gibt ja Männer, die sich da wirklich piercen lassen und dann passt dieses Ringförmig-Schmuckstück dann hinterher nicht mehr. Und ist dieser Ring besonders dünn, dann schneidet er tief ins Fleisch und kann im schlimmsten Fall eine offene Wunde hervorrufen. Käseschneider-Effekt nennt das dann der sogenannte Piercer, weil er das dünne Ring ins Fleisch einschneidet wie der Draht eines Käseschneiders in den Käse. Also kommt aus der Piercerei. Liane, was Sie uns alles... Also großartig, ich finde das großartig. 500 Euro für Sie. Herzlichen Glückwunsch.
Sie waren so nah dran.
Nein.
Aber das sind so Fragen, die hätte man sich in den 80er Jahren einfach noch nicht stellen können.
Ja, klar. Ja.
Die will ich mir auch heute nicht stellen.
Noch keine Piercings.
Ach so.
Da gab es noch keinen Käse.
Und keine Erektion.
So. Naja, ist gut. Also ich hoffe, Herbert hat sich auch erinnern können, aber... Dann machen wir weiter, meine Damen und Herren.
Ist es wieder so... Brauchst du wieder die mütterliche Brust, Herbert?
Sehr schöne Frage von Simon Pilz aus Niestetal in Hessen.
Pilz,
Also, sehr schöne Frage von Simon aus Niestetal in Hessen. Warum versalzen die Mensaköche der Uni Gießen in regelmäßigen Abständen absichtlich ein paar Gerichte? Kleine Information, 4.500 Studenten essen jeden Tag in der Mensa der Uni Gießen. In regelmäßigen Abständen werden mit voller Absicht ein paar Gerichte versalzen.
Weil die Studenten
Warum?
Zu wenig trinken in dem Stress. Ja. Und man muss ja viel trinken den ganzen Tag. Und deswegen versalzen das. Ja. Weil wenn man versalztes Essen muss man hat, kriegt man ja Durst. Mhm. Ja. Und damit die Studenten mehr trinken, machen die das.
Also praktisch eine, sagen wir mal, eine präventive Maßnahme zur Erreichung der Flüssigkeitsstufe 7.
Ja.
Nein, das ist zum Testen, ob die Studenten wirklich regelmäßig da sind. Also Studenten, die sozusagen immer nur andere sagen, trag mich mal irgendwie bei Vorlesungen ein, dann sieht es so aus, als wäre ich dort gewesen.
Ja.
Dann testet man, ob die wirklich da waren, indem man denen sehr gezielt von der Küche aus, mit so Überwachungskameras, stelle ich mir vor, wird das gemacht. Die Studenten haben alle so Fingerprint-Ausweise und so, die werden gescannt, wenn sie reinkommen. Klar, ist eine öffentliche Universität, die haben die Kohle.
Natürlich.
So, und deshalb gehen die alle da rein, dann weiß man genau, okay, der und der ist um diese Zeit nicht da gewesen, deshalb kriegt der jetzt die versalzenen Königsberger Klopse und ist dann sofort, steht dann auf und dann weiß man, der ist es gewesen zum Beispiel. So eine klare Erklärung, also ich weiß gar nicht, was ihr euch da aufregt.
Nee, ich verstehe es auch nicht.
Ich weiß zwar nicht jetzt überhaupt nicht mehr, worum es geht im Prinzip, aber
ich habe eine Idee. Und zwar in der Mensa, wenn man da hineingeht, dann kann man ja manchmal sehen, was es für Essen gibt. Damit sich dieses Essen länger in der Auslage hält, wird es versalzen, weil gesalzen es länger hält.
Nicht damit es sich länger in der Auslage hält. Damit
aber generell länger hält.
Und nicht damit es schöner aussieht.
Damit es sich aber länger hält.
Nein.
Damit es keiner wegnimmt.
Exakt, richtige Antwort.
Nein.
Ich werde es jetzt auch Frau von Sinnen erklären. Am Eingangsbereich der Mensa stellen die Köche jeden Tag das Essen aus, als Dekoration praktisch, das es gibt an diesem Tag. Und es kommt sehr öfters vor, dass Studenten, meistens neue, einfach kein Geld haben und das klauen.
Oder zu faul sind, sich anzustellen, vielleicht an der Schlange und einfach das nehmen. Und
also das machen dann nur Neue, weil die wissen es noch nicht. Und dieses Essen ist so dermaßen versalzen.
Dass man die nachher daran erkennt, dass sie unter so einem Wasserhahn
zum Beispiel. Nein, dass sie es einfach dann nie wieder machen.
Ach, wie süß.
Das ist der einzige Grund.
Super.
Dass sie nicht einfach ein Foto machen oder sowas.
Gemein,
ach, dann machen wir es lieber versalzen.
Ja, oder einfach ein Schild dran, bitte nicht mitnehmen.
Bitte nicht mitnehmen, gefährlich.
Ja. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Also, Simon Pilz, es tut mir wahnsinnig leid, das haben sie gewusst.
Relativ schnell.
Albern.
Jetzt gehen wir mal nach Rheinland-Pfalz, nach Niederolm. Annette Haug wohnt in Niederolm und möchte wissen, warum versprüht ein Mann einmal die Woche im Keller eines Mainzer Hauses 25 Liter Wein mit einer Gartenspritze.
Gartenspritze?
Gartenspritze.
Was ist das?
Eine Gartenspritze.
Eine Gartenspritze.
Vielleicht, weil er dort irgendetwas...
Wo man zum Beispiel Insektenzeug versprüht.
Eine Gartenspritze?
Ja, eine Gartenspritze.
Okay, wir lösen erst für Hella von Sinnen aus Köln. Was ist eine Gartenspritze?
Ja. Dann lasse ich die Gartenspritze einfach weg und frage, warum versprüht ein Mann einmal die Woche im Keller eines Mainzer Hauses 25 Liter Wein?
Das verstehe ich nicht. Wie macht er das?
Mit einer Gartenspritze.
Ah, okay. Mit einer Gartenspritze.
Der sprüht das auf Sachen drauf, die den Geruch, den Geschmack oder wie auch immer von Wein haben sollen.
Und zwar, also entweder Käse. Damit die Studenten aus Gießen das nicht...
Das macht er wöchentlich oder monatlich?
Einmal die Woche.
Einmal die Woche, 25 Liter
Wein. Versprüht er im Keller eines Hauses
Aber er macht das auf Lebensmittel, da hat Frau Schöneberger schon recht. Ne? Er versprüht das auf Lebensmittel.
Ja, komm, sag ja. Wie weil da Wurst gelagert ist oder
warum
Käse.
Warum sollte er das auf Lebensmittel
machen? Damit die nach Wein schmecken.
Damit die Wurst nach Wein schmeckt.
Ja, aber zum Beispiel Sabayone.
Damit der... Was?
Was?
Ja, da stehen 25 Zentner Sabayone, der sprüht...
im Keller auf dem Boden.
Das ist ein Italiener, das ist eine Pizzeria.
Er versprüht das eindeutig auf Lebensmittel. Das
sind also in einem Keller aber.
Trauben und dann sprüht er Wein drauf und das sind das Weintrauben.
25 Liter finde ich viel.
Ja.
In dem Keller macht er
in
das.
In dem Keller.
In demselben Haus, ne? Es ist immer dasselbe Haus.
Es ist immer derselbe Keller.
Das ist ein Weinfässermuseum. Damit Weinfässer haltbar bleiben, müssen sie eigentlich von innen mit Wein getränkt und vollgesaugt werden. Das funktioniert nicht, weil der Wein ist ja weg. Es ist ja ein Museum für die Fässer und nicht für den Wein. So, deshalb besprüht er von außen die Fässer mit Wein, damit die nämlich dann entsprechend haltbar sind.
Nee, ich glaube nicht, dass sie haltbar sind, sondern dass sie nach Wein riechen.
Es ist ein Museum, soweit kann ich gehen, das darf ich sagen. Wir können ein bisschen nachdenken, meine Damen und Herren. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder und vor der Werbung hat Hoeker gesagt, ein Museum. Es ist ein Museum, habe ich vorhin gesagt und dabei bleibe ich auch.
Es ist ein Museum, wo man die Weinproben durch Geruch erkennen kann. Vielleicht sogar ein Spezialmuseum für Blinde oder so. Man geht da hinein und kann den Wein erkennen, indem man ihn riecht.
Und deswegen versprüht er den.
25 Liter.
Was soll er sonst machen?
Was ist das für ein Jahrgang?
Das ist ein sehr großes Museum und nachdem da seit Jahren kein Wein mehr hergestellt oder so wird, müssen die aber noch immer so diesen Flair von Wein irgendwie dort verbreiten und das geht über
Geruch. Es geht um den Geruch.
Warum versprüht
der
das?
Warum macht der Mann das?
Die Wände.
Einmal in der Woche.
Ah, was? Das ist
die Wände werden damit angesprüht.
Die Wände.
Was?
Geht um Farbe dabei. Rotwein, Weißwein.
Ja.
Oder Rosé halt.
Oder Rosé.
In ein Mädchenzimmer.
Ist so ein Wellness, so eine Wellnessabteilung,
ein
wo sich alte
es
Frauen...
Es ist ein Museum.
Wo sich alte Frauen mit Wein bespritzen lassen, weil man ihnen gesagt hat, danach wäre alles besser.
Bitte? Moment mal. Was? Alte Frauen muss man mit Wein bespritzen, dann sagen sie, es geht alles besser?
Ja.
Gegen den Krieg ist das.
Die ganzen RTL-Moderatorinnen, die alle nur noch ihren Mund bewegen können, so wie Berthas Brot, weil sie total totgespritzt sind mit Botox, die lassen sich ab und zu auch mal mit Wein bespritzen.
Die Berthas... Bernd, das Brot ist geliftet? Schade, ich dachte wenigstens einer wäre natürlich.
Also Sie waren ja eben zutraulich bei dem Thema Wand. Das heißt, er sprüht das gegen eine Wand. Gegen alle mehrere Wände.
Ja.
Ja. Und macht er. Das ist aber jetzt nicht um eine Art Wasserfalleffekt. Also etwas. Ich frage mich, ist es etwas rein Visuelles oder ist es etwas Geruchs- oder Geschmackstechnisches? Wenn es rein visuell ist, dann macht er das, damit das schön runterläuft, für einen Effekt zu erzielen.
Aber da laufen dann 25 Liter schnell weg, kann ich sagen. Wenn die mal so
beides an sich, glaube ich. Beides. Visuell.
Also warum sprüht er das gegen die Wand?
Das ist versprüht.
Es läuft und es riecht lecker.
Vielleicht ist es eine Installation. Also wer macht das mit so einer Gartenspritzgeschichte?
Mit so einer Gartenspritze macht
so was.
Mit so einer Tulpe, die sich
mit so einem Ding, was mit so einer Tulpe. Jetzt schauen die Leute zu und dann muss man raten.
Es ist ein Kunstwerk.
Ja, man muss raten, wohin spritzt
es dabei. Es ist Teil eines Kunstwerks.
Das wollte ich auch gerade sagen. Und zwar sind da oben so Götter gemalt, die Trauben zerdrücken. Ja, also die göttlichen Trauben werden zerdrückt. Aus den Trauben läuft der Saft runter. Und diesen Effekt, Bacchus, danke. Und diesen Bacchus, Taubenzerdrückeffekt stellt dieser Mensch her.
Genau. Mit dem Garten.
Das ist ein
und das wird irgendwie crazy beleuchtet, dann ist es mal weiß,
es
mal
ist
rot.
Ein abstraktes Kunstwerk. Das heißt einfach einmal in der Woche 50 Liter Rotwein mit dem Gartenschlauch.
25.
25.
Ja, alle 14 Tage heißt es halt 50 Liter.
Ja.
Das ist noch nicht richtig.
Nein, ich glaube, es ist ein altes Lokal, es soll danach riechen, es soll den Flair eines alten Weinkellers haben. Es ist das Kloster einer alten Abtei, die bekannt ist für alte Weine.
Wie heißt das Kloster denn?
Kloster zur alten Abtei. Und dort im Keller, da laufen auch noch Leute rum aus dem 13. Jahrhundert. Und die halten sich einfach besser, wenn
sind
die in
das
Alkohol
die, die
getaucht
immer noch beim WDR
sind.
Angestellt sind auch?
Vielleicht lassen die sich mit Wein taufen oder so. Oder
soll ich es euch mal
ein
sagen?
Weinmuseum sein, wo man die Formen, die alten Formen des Kelterns und so weiter zeigen soll.
Ja, ich werde es euch mal sagen. Und ich habe gedacht bei der Frage, das ist gefährlich, vielleicht kommen Sie drauf, vielleicht erinnern Sie sich.
Oh, das ist frustrierend.
Bei dem Keller handelt es sich um einen Keller der Sektkellerei Kupferberg. Und als Lagerraum für Sekt wird dieses Gewölbe seit mehr als 25 Jahren nicht mehr genutzt. Heute dient es als Museum und Attraktion für Touristenführung. Soweit waren wir schon. Und damit die Luft sauber bleibt und die Temperatur konstant zwischen 7 und 11 Grad gehalten werden kann, das ist übrigens die ideale Temperatur für Sektlagerung, wird in solchen Kellergewölben ein Pilz gezüchtet, der Wände und Decke überzieht. Dieser Pilz war übrigens schon mal Gegenstand einer Frage, was ist das sogenannte Kellertuch? Das hatten wir mal.
Ach.
Ja. Und
war ich nicht dabei.
Damit.
Ich auch nicht.
Damit auch in diesem stillgelegten Keller, der wie gesagt rein touristische Zwecke erfüllt, echte Bedingungen herrschen, wird dieser Pilz künstlich erzeugt. Wenn man dort Sekt und Wein lagert, dann bildet sich dieser Pilz automatisch durch die Feuchtigkeit der Weine und des Sektes, die abgegeben wird. Da da aber nichts mehr drin ist, wird es künstlich gemacht und deswegen besprüht dieser Mensch einmal die Woche die Wände mit Wein und so ist an der Wand.
Hat das
ein
nicht
Pilz.
Auch Simon Pilz eingeschickt? Das heißt, der wird besprüht?
Nee, der du?
Nein, der war vorher. Das war jetzt Annette Haug aus Niederolm, Rheinland-Pfalz, die ich hiermit herzlich beglückwünsche. Sie kriegen 500 Euro. Gratulation. Doris Setzekorn wohnt in Vellmar. Das liegt in Hessen. Und Doris Setzekorn aus Vellmar in Hessen möchte wissen, Brettgeld. Was ist das?
Brettgeld.
Das
ist aber jetzt nicht so simpel, dass wir bei Spielern sind, bei Halma oder bei Backgammon.
Ist es so simpel?
Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Brettgeld. Okay, dann würde ich sagen Seefahrt. Mhm. Weil bei Seefahrt, da denke ich an Bretter, Planken.
Die Bretter, die die Welt bedeuten. Das ist irgendwie eine Gage für eine Bühne. Wurde früher so genannt.
Aha,
der einmal,
auch
gut. Der einmal gegen, drüber läuft.
Aberglaube, ne? Bei Aberglaube. Irgendwie.
Heute ist es Gage, früher hieß es Brettgeld.
Ja.
Wie heißt es heute?
Gage. Hast du auch schon lange nicht mehr gehört?
Nein, schon lange nicht mehr.
Ist das eigentlich? Sag mal, eine andere Frage. Fällt mir ganz so, was zahlst du eigentlich für so einen Abend, wenn du siehst?
Mann, du, so eine Leihhalle zu mieten ist ganz schön teuer.
Gemein, ne?
Naja. Brettgeld, vielleicht muss jeder irgendwie so ein paar Pfennige, musste früher auf die Bretter werfen.
Heißt jetzt auch Cent, heißt jetzt auch Cent.
Oder Cent.
Brettgeld. Brettgeld ist die Gage, wenn man einen Baumarkt eröffnet.
Toni Marshall kriegt Brett.
Aber kommt das aus dem Mittelalter, der Begriff? Ist das ein alter Begriff?
Das weiß ich nicht, gibt es aber heute. Ich glaube eher nicht.
Kein alter Begriff. Ich hätte gesagt,
so ein alter Begriff
ist eine alte Form von Mitgift. Ja, man spricht ja auch von der Trennung von Tisch und Brett.
Ja.
Und
nee, Thema, aber wir bleiben bei dem Thema. Und man sagt ja auch über manche Frauen, ey, die ist echt ein Brett.
Ehrlich?
Wenn die richtig gut ist, sagt man, die ist ein richtiges Brett.
Nee, man sagt nicht, man sagt nicht, die ist gut, wenn man sagt, die ist ein Brett.
Nicht.
Okay. Damit sind wir ja auch relativ schnell bei der Reise.
Hast du das echt schon mal gehört?
Ja, die ist ein Brett.
Ich dachte jetzt, Brett wäre eher so Tits on Sticks. Egal.
Aber, Entschuldigung.
Sind wir vielleicht, egal, reden wir ein andermal.
Ist nicht egal.
Nee, nee, nicht egal.
Das hat mit dem Skisport zu tun. Man spricht ja von den Brettern, ne?
Ah.
Und das ist...
Die Karte für die Liftkarte oder ist das Geld, was man da rein
Das Brettgeld.
Startgebühr.
Also Sport.
Ja.
Im weitesten Sinne Sport.
Jawohl.
Falsch.
Schade, ich war bei Surfern.
Ja. Bei wem?
Ja. Surfern.
Der ist noch falscher.
Ist das die Miete in Ferienhäusern?
Je größer die Veranda, desto mehr Brettgeld. Ja,
ja. Warum soll denn die Miete in Ferienhäusern Brettgeld haben?
Ja, so dufte, in Skandinavien, so dufte kleine Holzhäuschen.
Ja, mit den riesen Veranden.
Brettgeld zahlen wahrscheinlich die Leute, die in Holz wirklich bezahlen. Also wo es wirklich darum geht, okay, Nachbarschaftsfreunde, Schrebergärten, okay, du zahlst mir das nicht in bar, ich mach den Kompost auf und dafür krieg ich deine Hütte aus Holz oder sowas. Das kann doch Brettgeld sein.
Super. Brettgeld, wir sind beim Schreiner.
Ich lebe doch in sowas.
Wir sind bei einem Schreiner. Da wird halt nicht nach Holzstämmen bezahlt, sondern wie viel Bretter man aus so einem dicken Stamm rauskriegt.
In der Holzwirtschaft.
Oder Forstwirtschaft.
Kneipe. Forstwirtschaft.
Wie genau. Kneipe.
Ich bin in der Kneipe.
Schon wieder?
Ja. Wo ich sie halt regelmäßig rausholen muss.
Natürlich.
Das ist erstaunlich, wie viel Realität.
Ja, natürlich.
Und Brettgeld ist halt einfach eine bestimmte Art, das ist so ritualisiert und keine Ahnung, in irgendwelchen Kneipen, wo halt wer ein Bier bestellt, kriegt halt eine Kerbe reingemacht und irgendwann zahlt er das dann ab.
Kerbe ins Brett.
Ja, Kerbe ins Brett, okay. Oder es wird auf den Deckel gemacht oder sowas.
Ja,
sag mal nicht.
Da gibt es ja auch Brettgeld und dann wird es auch Deckelgeld geben.
Ja, genau.
Gibt es halt dann. Es gibt nur Brettgeld.
Sind wir vielleicht bei Lehrern. Bei sehr erfolgreichen Lehrern. Die Schüler haben alle ein Brett vorm Kopf.
Bitte?
Und wenn die am Ende von so einem Semester den Stoff kapiert haben, kriegt der Lehrer ein extra Brettgeld.
Der Lehrer kriegt das Brettgeld?
Ja. Yep.
Nicht der Schüler?
Nein.
Der zahlt es auch nicht?
Nein.
Wer zahlt es denn?
Der Staat. Vielleicht auch die Eltern und bei Nachhilfeschülern.
Der Staat. Da gab es ja gerade die große Diskussion im Bundestag, die Brettgelddiskussion.
Ja.
Frau von der Brett.
Gut,
von der
dann sind es Leute, die im Baumarkt an der Säge arbeiten. Ja, die arbeiten, dann müssen es zuschneiden und sowas.
Die Schildkröte bei
Deutschland. Genau. Diese Leute, die müssen da arbeiten und die werden direkt vor Ort bezahlt. Es gibt die Möglichkeit, dass du, wenn du den Brett zuschneiden lassen willst, in den großen Baumarkt fährst, das dann dort machst, dort bezahlst und musst dann nicht an die Kasse, wo ganz viele Menschen stehen.
Das ist die Gage für Brettpit.
Ich habe eine Idee.
Also, wir müssen zum
das
Ende kommen.
Geldbrett könnte es sich um dieses Sortierelement halten, wo man in Fünfergruppen... Ja, ich drehe das ja gleich noch um.
Ach so.
Und das Brettgeld ist das Geld, was da drin ist.
Was? Nochmal?
Ja, jetzt siehst du, Barbara, das hast du davon. Ich habe einen Faden verloren.
Oh nein.
Das ist so bei Sparvereinen oder so.
Ja, etwas, genau. Ne? Du hast, also wenn du ganz viel Kleingeld hast, dann kriegst du
das so ein Brett.
Und dann legst du das Ganze rein. Und das Brettgeld sind die Rollen, die davon zusammengerollt fertig gemacht worden sind.
So, jetzt sag ich.
Hat das was mit Plumpsklos zu tun?
Um Gott. Ich sage es jetzt. Also, was machen wir, wenn Papiergeld kaputt geht? Nicht? Wenn der 50er zum Beispiel total zerflattert aus der Waschmaschine kommt oder der 20er wurde von der Katze angekaut und so. Solche ledierten Scheine kann man auf die Bank bringen und umtauschen. Und die Hausbank schickt dann beschädigte Banknoten an die Deutsche Bundesbank, wo diese Schnipsel und Fitzel auf einem speziellen Holzbrett ausgebreitet werden und wie ein Puzzle zusammengesetzt werden. Und ist mehr als die Hälfte des Scheins noch vorhanden, dann wird die Banknote ersetzt. Und die Banker nennen diese defekten Scheine Brettgeld.
Es ist ja geil.
Was wir alles wissen.
Das ist ein Schuss von 500 Euro. Gratulation.
Aber ich finde mich wirklich erwürgend.
Das ist so selbstverständlich.
Es war sehr schön. Es ist alles gut gegangen. Herbert Feuerstein ist
noch da. Nee, das mit der Reiseleute, das kann ich nicht verkraften. Ne? Ich wusste das, aber ich wusste es nicht.
Man denkt immer, am Anfang so einer Sendung, mein Gott, werden wir das Ende noch erreichen. Aber wir haben es geschafft, auch mit gütiger Hilfe von Frau von Sinn, die ihn doch heute sehr, 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 sehr lieb gehabt hat. Und meine Damen und Herren, wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Sie sehen natürlich Herrn Pastewka wieder nächsten Freitag am 2. November um 21:15 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Mach's gut. Bis dann. Tschüss.